HR Info Wirtschaft.
Die Corona-Krise hat die Volkswirtschaften weltweit mit voller Wucht getroffen. Unternehmen geht die finanzielle Puste aus, Arbeitnehmern und Selbstständigen brechen die Einkommen weg, der Konsum ist auf Talfahrt. Kurzum, Wirtschaftskreisläufe kollabieren. All das wirkt sich auf die Beschäftigung aus. Nach den letzten vorliegenden Zahlen ist die Arbeitslosigkeit kräftig angestiegen. Zuletzt lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei knapp 6%. Wie sieht es auf dem hessischen Arbeitsmarkt aus? Was hat die Bundesregierung bislang unternommen, um der Arbeitslosigkeit entgegenzutreten? Was fordern die Tarifparteien und wie geht es weiter auf dem Arbeitsmarkt im Schatten der Corona-Krise? Um diese Fragen geht es in HR Info Wirtschaft. Mein Name ist Dieter Reck. Und noch eine Bemerkung in eigener Sache: Wegen der Kontaktbeschränkungen und der Arbeit vieler Menschen im Homeoffice sind unsere technischen Aufnahmemöglichkeiten eingeschränkt. Teilweise schlechtere Tonqualität als gewohnt, bitten wir deshalb zu entschuldigen. Bereits im April ist die Arbeitslosigkeit in Hessen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Fünftel gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat März war das ein Plus von 15%. Das heißt, gut 175.000 Hessen waren ohne Arbeit. In der kommenden Woche gibt es die neuen Zahlen für den Mai. Die liegen zwar noch nicht vor, aber Tendenzen lassen sich bereits ablesen. Darüber habe ich gesprochen mit Frank Martin, dem Vorsitzenden Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Zunächst wollte ich von Frank Martin wissen, ob sich der Negativtrend vom April im Mai fortgesetzt hat.
Also grundsätzlich stellen wir fest, dass der Mai, was Arbeitslosmeldungen angeht, sicherlich nicht so unähnlich war wie der April. Gleichzeitig, was Kurzarbeitergeldanzeigen angeht, ist das Ganze zurückgegangen. Die täglich eingehenden Anzeigen auf neue Kurzarbeit sind deutlich niedriger als im April beispielsweise.
Um den Anstieg der Arbeitslosigkeit abzumildern, gibt es das Instrument der Kurzarbeit. Etwa ein Drittel der Unternehmen in Hessen hatte bereits vor einem Monat auf dieses Instrument zurückgegriffen. Ist diese Zahl weiter nach oben gegangen?
Also sie ist nur noch minimal gestiegen. Sicherlich bekommen wir jeden Tag noch einige hundert neue Anzeigen rein. Aber wir bewegen uns nicht sehr viel höher als Ende April. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Unternehmen ja nicht nur für einen Monat die Kurzarbeit anzeigen, sondern nur zu Beginn der Kurzarbeit anzeigen müssen, dass sie das jetzt machen möchten. Das wird dann geprüft und dann können sie für einen vorher vereinbarten Zeitraum das dann jeden Monat abrechnen. Das heißt, alles, was jetzt wirklich neu an Anzeigen dazukommen würde, wären wirklich zusätzliche Betriebe. Das ist keine Aussage, dass wir jetzt weniger Betriebe haben, die das abrechnen können im letzten Monat.
In welchen Branchen sind die Menschen in Hessen denn besonders stark von der Arbeitslosigkeit betroffen?
Grundsätzlich kann man sagen, dass wir im Unterschied zu früheren Krisen keine Begrenzung des ganzen Phänomens derzeit auf einzelne Branchen haben. Hatten wir 2008, 2009 noch die Situation, dass beispielsweise insbesondere im verarbeitenden und vor allem auch im exportierenden Gewerbe in größerem Umfang kurz gearbeitet wurde und demzufolge dann auch bei anhaltenden Auftragsschwierigkeiten Leute entlassen werden mussten, ist es dieses Mal im Grunde durch die Bank fast alle Branchen. Einige sind stärker betroffen. Ich denke, die Themen wie Gastronomie oder auch Luftverkehrsbranche liegen auf der Hand. Aber egal ob produzierend oder Dienstleistung, egal ob im ländlichen Bereich oder in der Stadt, egal ob exportorientiert oder eher für den Inlandsmarkt, letztlich sind alle Branchen derzeit von der Krise betroffen.
Welche Arbeitnehmer werden besonders stark wegen der Corona-Krise entlassen? Welche Rolle spielt da etwa das Qualifikationsniveau oder auch das Alter und Geschlecht?
Was das Alter angeht, im Grunde keine große Streuung. Wir haben sicherlich einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit von jungen Menschen zu verzeichnen. Das liegt aber nicht daran, dass die jetzt bevorzugt entlassen worden sind, sondern schlicht und ergreifend, dass parallel zu der Krise viele Ausbildungsgänge, verkürzte Ausbildungsgänge oder schulische Ausbildungsgänge geendet haben und junge Menschen genau jetzt ins Erwerbsleben auch einsteigen wollten, was natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist. Das heißt, bei jungen Leuten sind hier zwei Effekte zusammengekommen. Was die Qualifikation angeht, kann man sagen, dass in größerem Umfang als erwartet Fachkräfte derzeit Stellen suchen. Man muss ja auch unterscheiden, sind die Leute entlassen worden oder finden sie nur im Moment keine neue Arbeit? Das heißt, wir haben sowohl einen Rückgang bei den Neueinstellungen als auch einen Anstieg bei Entlassungen. Bei beidem kann man aber sagen, dass wir tendenziell derzeit mehr gut ausgebildete Kräfte auf dem Markt haben, was dafür spricht, dass wenn der Markt wieder anzieht, diese Menschen auch relativ schnell hoffentlich wieder eine Arbeit finden werden.
Bis vor kurzem waren in Hessen die Gaststätten geschlossen. Das war hart für die Angestellten in diesem Bereich, aber auch für die Eigentümer. Das sind ja viele kleine Selbstständige. Das gilt genauso für die Friseure. Merken Sie das auch in den Jobcentern?
Also wir haben in gewissem Umfang bei der Kurzarbeit natürlich schon eine Auffälligkeit, dass das sicherlich die erste Krise ist, wo in einem derartigen Umfang im Gastronomiebereich kurz gearbeitet wird. Und natürlich gerade Leute, die auch aus dem ungelernten Bereich häufig dann in den Frühjahrs- oder Sommermonaten in der Gastronomie gejobbt, wie es so schön heißt, also mitgearbeitet haben, derzeit dort keine Anstellung finden. Ja, das ist der Fall. Wir können aber auch umgekehrt nicht sagen, dass, weil Sie sprachen eben von bis vor kurzem, wir jetzt bereits eine deutliche Entspannung in dem Bereich haben. Man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Gastronomiebetriebe immer noch kurz arbeitet und nur einen Teil ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit wieder beschäftigen kann, weil dafür sind schlicht und ergreifend die Kundenzahlen auch deutlich zu niedrig.
Es gibt zwar aktuell eine ganze Reihe von Lockerungen, aber man kann auch nicht sagen, dass die Corona-Krise ausgestanden oder überwunden wäre. Wie wird sich das nach Ihrer Einschätzung weiter auf den hessischen Arbeitsmarkt auswirken?
Was die Arbeitslosigkeit angeht, wir haben derzeit einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im letzten Monat zu verzeichnen gehabt und sicherlich sind im Monat Mai auch weitere Arbeitslose dazugekommen. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass je nachdem, wie schnell der Markt wieder anspringt, ein nennenswerter Teil dieser Personen aufgrund ihrer hohen Qualifikation wieder eine Arbeit finden wird. Wir werden aber danach nicht auf dem Arbeitslosenniveau wieder landen, wo wir direkt vor der Krise waren, weil es schlicht und ergreifend doch längere Zeit dauern wird, bis wir wieder eine Normalisierung haben. Und bei einigen Branchen muss man ja fairerweise sagen, wie beispielsweise der gesamte Bereich der Luftfahrt, gibt es ja noch gar keine richtigen Ideen, wie das wieder anlaufen soll.
Die Corona-Krise und der hessische Arbeitsmarkt, das waren Einschätzungen von Frank Martin von der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Bei Abbau oder Erhalt von Arbeitsplätzen stehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an vorderster Front. Und darum wird um Arbeitsplätze zwischen den Tarifparteien bereits in normalen Zeiten oft hart gerungen. Verschärft wird dieses Ringen in Zeiten wie diesen, in denen es für viele Menschen mit Blick auf ihren Arbeitsplatz ganz besonders stark um ihre materielle Existenz geht. Aydoğan Makasce hat sich die aktuellen Positionen der hessischen Tarifparteien zu Arbeitsplätzen und Krisenbewältigung angesehen.
Es könnte alles noch viel schlimmer sein, glaubt zumindest Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände. Auch wenn die Corona-Pandemie für eine dicke Delle auf dem Arbeitsmarkt sorge, gerade die Kurzarbeit habe den Unternehmen geholfen, sich wacker zu halten.
Ich muss dann ja meine Personalkosten optimieren und dementsprechend waren wir ganz, ganz froh, dass man die Möglichkeiten der Kurzarbeit letztendlich so erleichtert hat, weil sonst hätte es ganz ehrlich schneller mehr Insolvenzen und betriebsbedingte Kündigungen gegeben.
Die Infektionen lassen nach, die Politik lockert die Maßnahmen. Für Dirk Pollert die richtige Entscheidung. Jetzt gehe es darum, wieder Schwung in die Wirtschaft zu bringen. Die VHU hat sich dafür ein 5-Punkte-Paket überlegt, mit Erwartungen an die Regierung in Hessen.
Das Wichtigste ist ein Belastungsmoratorium. Wir brauchen keine weiteren Kosten, sondern wir brauchen Entlastung. Und die Entlastung bekommen wir im Bereich der Steuern. Das gibt den Unternehmen Liquidität und das verhindert Insolvenzen.
Unternehmenssteuern senken, Solidaritätsbeitrag abschaffen, das sichere Arbeitsplätze im Land. Die Digitalisierung müsse einen Schub bekommen, Schulen modernisiert und Straßen ausgebaut werden. Außerdem wünscht sich die Unternehmervereinigung, dass die Regelungen für befristete Arbeitsverträge gesetzlich gelockert und entbürokratisiert werden.
Es macht ja auch keinen Sinn, jemand einzustellen und wenn ich dann merke, dass ich zu wenig Aufträge und Umsätze habe, dass ich mich dann von ihnen aus betriebsbedingten Gründen per Kündigung trenne. Dementsprechend fordern wir, dass man jetzt für diese Phasen insbesondere die Befristungsmöglichkeiten per Gesetz erleichtert.
Für Michael Rudolph sind das olle Kamellen der Wirtschaft und ihrer Vereinigungen. So drückt der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen das aus. Unter der Krise litten gerade ganz besonders befristet Beschäftigte, auch weil sie oft nicht von der Kurzarbeit profitieren könnten. Deshalb:
Das kann nicht das Zukunftsmodell sein, das war es vor der Krise nicht und das kann es erst recht nicht nach der Krise sein, sondern es muss der Schutz und die Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen sein. Nur die staatliche Investition und die funktionierende Arbeitslosenversicherung retten uns im Moment gerade durch die Krise.
Die Situation in Deutschland sei viel besser als zum Beispiel in den USA, wo es deutlich weniger soziale Sicherung gäbe und die Menschen schon in den letzten Wochen massiv in die Arbeitslosigkeit stürzten. Das sei aber kein Grund, sich auszuruhen. Stattdessen fordert der Gewerkschaftsbund große Anstrengungen.
Was mit dem Blick nach vorne wichtig ist, ist, die Beschäftigung jetzt weiter stabil zu halten und dann vor allem in dem Moment, wo es wieder richtig losgehen soll, die Wirtschaft auch nochmal durch ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zu stützen, sodass wir dann aus der Kurzarbeit wieder rausstarten.
Investieren sollte das Land etwa im Bereich der Krankenhäuser. Außerdem sollte Geld für soziale und ökologische Maßnahmen bereitgestellt werden, etwa in den Bereichen Verkehr oder Wohnungsbau. Besorgt ist Rudolf mit Blick auf das Thema Ausbildung. Unternehmen könnten auf neue Kräfte verzichten, weil ihre wirtschaftliche Lage unsicher sei. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist das nach Ansicht des DGB aber verkehrt.
Das Kurzsichtigste, was jetzt passieren kann, ist, die Ausbildungsplätze fürs kommende Jahr zu stornieren. Das, was wir jetzt schaffen müssen, ist, alles daran zu setzen, dass die Betriebe auch im kommenden Ausbildungsjahr wieder genauso stark ausbilden wie in den vergangenen Jahren, um für die Zukunft genügend Fachkräfte zu haben.
In diesem Punkt sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer sogar ganz einig. Um die Ausbildung zu sichern, fordert die VHU einen Landeszuschuss. Der DGB will besonders Unternehmen fördern, die auch in Zukunft an ihren Ausbildungsplätzen festhalten.
Die Bundesregierung hat bereits ein ganzes Bündel an Hilfsprogrammen beschlossen, um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise entgegenzuwirken. In einem Nachtragshaushalt hat die Große Koalition über 120 Milliarden Euro unter anderem für diese Hilfsprogramme bereitgestellt. In Berlin habe ich meinen Kollegen Kai Küstner gefragt, was in diesen Programmen mit Blick auf den Arbeitsmarkt enthalten ist.
Also das wirksamste Werkzeug gegen Arbeitslosigkeit ist aus Sicht der Bundesregierung ganz klar die Kurzarbeit. Man hat es Betrieben einfach deutlich erleichtert, Kurzarbeit anzumelden. Und der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechnet ja auch immer wieder fleißig vor, wie wirksam das sei. Vergleicht das mit den USA, wo es dieses Instrument eben nicht gibt und 36 Millionen Menschen ihren Job verloren haben. Also um das nochmal konkret zu machen, wie das abläuft. Kurzarbeit bedeutet, Betriebe entlassen nicht, sondern verringern die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten, bekommen dafür Zuschüsse vom Staat, was es dann für die Betriebe eben attraktiv macht. Und das nutzen auch sehr viele. Über diese Rekordanmeldezahl von mehr als 10 Millionen Betrieben war man, das war zumindest mein Eindruck, sogar hier in der Bundesregierung überrascht. Wie viele Personen das dann am Ende wirklich nutzen, ist noch ein bisschen offen, aber die Betriebe scheinen das Angebot gerne anzunehmen und der Bundesarbeitsminister, um ihn nochmal zu zitieren, sagt gerne, das ist zwar teuer mit der Kurzarbeit, aber Arbeitslosigkeit wäre noch teurer.
Das Instrument der Kurzarbeit wird viel gelobt, auch international, hat quasi so etwas wie Vorbildcharakter. An diesem Instrument gab es in Reaktion auf die Corona-Krise bereits Veränderungen. Wie sehen die aus, Herr Küstner?
Also was man tatsächlich gemacht hat, was man Ende April, Anfang Mai auf den Weg gebracht hat, war das sogenannte Sozialpaket 2. Das bedeutet, dass es Zuschläge gibt für all jene, die länger auf das Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden. Dann hat man das Arbeitslosengeld 1 verlängert für all jene, für die das jetzt in den Monaten Mai bis Dezember ausgelaufen wäre. Und man erlaubt es auch Kurzarbeitern in größerem Umfang als bisher noch dazu zu verdienen, also in Nebenjobs sich ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Jetzt ist die große Frage, wird das mit dem vermeintlichen Allheilmittel Kurzarbeit ausreichen? Das hat zunächst mal eine Laufzeit von 12 Monaten, kann aber auf 24 Monate verlängert werden. Ich glaube, da hängt wirklich vieles davon ab, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickelt und damit auch, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt.
Welche weiteren Instrumente werden in Berlin diskutiert, um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise entgegenzuwirken?
Also, dass man jetzt sagen könnte, man hat jetzt noch alles mögliche andere im Werkzeugkasten an Schraubenzieher-Sets, um der Krise zu begegnen, das ist aus meiner Sicht so nicht der Fall. Jetzt tagt ja kommende Woche der Koalitionsausschuss, da wird natürlich das Thema Finanzierung, Abfederung der Corona-Folgen ganz oben stehen. Da geht es um die Autoindustrie, da geht es natürlich darum, die Rezession für die deutsche Wirtschaft so milde wie möglich zu gestalten. Das macht man ja nebenbei bemerkt auf EU-Ebene auch so mit dem Milliardenpaket, mit dem ein Zusammenbrechen des Binnenmarkts vermieden werden soll. Also von diesem Tag, dem Dienstag, hängt aus meiner Sicht viel ab, was da beschlossen wird und auch was möglicherweise noch an Geld für das Ministerium für Arbeit und Soziales vorgesehen ist. Aber sonst ist da an Veränderungen zunächst mal nicht so wahnsinnig viel in Sicht.
Mein Kollege Kai Küstner in Berlin zu Programmen und Initiativen der Bundesregierung, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Die Corona-Pandemie hat auch die EU wirtschaftlich schwer getroffen. Millionen Menschen zwischen Athen und Helsinki sorgen sich um ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen. Fest steht, bereits beschlossene EU-Hilfen wie das Kurzarbeitergeld werden nicht reichen, um einen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Entsprechend groß sind vor allem im Süden Europas die Hoffnungen auf den Wiederaufbaufonds, den die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Alexander Göbel berichtet.
Das Coronavirus hat die EU getroffen wie ein Asteroid und es hat ein kraterförmiges Loch in der europäischen Wirtschaft hinterlassen. Wenn EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis solche Vergleiche wählt, wird es ernst. Denn eigentlich zeigt der Lette öffentlich keine Emotionen. Laut Frühjahrsprognose der Kommission bricht die Konjunktur europaweit um rund 7,4% ein. Für die Eurozone sind es sogar 7,7%. Drastisch sind auf jeden Fall die Folgen für den Arbeitsmarkt. Auch wenn Corona sich noch nicht in den aktuellen Statistiken niederschlägt, das Beratungsunternehmen McKinsey schätzt, dass rund 60 Millionen Jobs durch Corona gefährdet sind. Die Arbeitslosigkeit in Europa könnte sich in den kommenden Monaten fast verdoppeln.
En février, j'avais le plaisir en tant que nouveau commissaire.
Im Februar hatte Arbeitskommissar Nicolas Schmidt noch die höchste Beschäftigungsquote in der EU-Geschichte verkünden dürfen, doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt, so sagt er, drohe der EU das Auseinanderbrechen der Staaten und der Gesellschaften. Viele Jobs in Europa werden derzeit noch durch Kurzarbeit gesichert. Und die EU hat mit dem sogenannten SURE-Programm rund 100 Milliarden Euro zugesagt, damit die Mitgliedstaaten erst einmal weiter Kurzarbeitergeld zahlen können. Vorübergehend. Auch EU-Arbeitskommissar Nicolas Schmidt weiß, das reicht nicht, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Ebenso wenig könnten das die Kredite leisten, die kleine und mittlere Unternehmen über die Europäische Investitionsbank aufnehmen können. Zumal Länder wie Spanien oder Italien nicht die Mittel haben, um diese EU-Hilfen durch nationale Programme nachhaltig zu ergänzen.
Et donc pour nous, pour la Commission, c'est très important.
Deswegen ist es für uns so wichtig, gerade die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. In manchen Ländern ist einer von zwei jungen Menschen ohne Job. Wir dürfen nicht zulassen, dass hier schon wieder eine verlorene Generation entsteht. Tatsächlich gibt es schon eine sogenannte verlorene Generation, vor allem in Spanien, Italien und Griechenland. Menschen, die heute um die 30, 35 Jahre alt sind. Sie wollten 2008 ins Berufsleben einsteigen, wurden dann von der Finanz- und Wirtschaftskrise ausgebremst. Und als sie gerade den Neustart gewagt hatten, kam Corona. Umso größer ist gerade im Süden der EU die Hoffnung auf den Wiederaufbaufonds, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen und mit dem EU-Haushalt verknüpft hat. Sie will, dass die EU-Kommission Schulden am Kapitalmarkt aufnimmt, vor allem um den am schwersten getroffenen Mitgliedstaaten zu helfen. Mit deutlich mehr Zuschüssen als mit Krediten, damit Staaten und Unternehmen investieren und Jobs schaffen können, vor allem innovative.
We need to press fast forward.
Wir müssen an einer grünen, digitalen und robusten Zukunft bauen, denn es geht um die nächste Generation. Es geht um Menschen, die global verbunden sind, die Verantwortung tragen wollen für unseren Planeten. Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob die EU die Corona-Krise wirklich als Chance begreift, und ob sich die Mitgliedstaaten auf einen solchen Generationenvertrag einigen können.
Das Coronavirus hat in Deutschland eine schwere Rezession ausgelöst. Mit Blick auf das Gesamtjahr erwartet die Bundesregierung einen Konjunktureinbruch von 6,3%. Das wäre die heftigste Rezession der Nachkriegszeit. Es gibt Wirtschaftsforschungsinstitute, die schätzen die Lage noch pessimistischer ein und prognostizieren eine noch stärkere Schrumpfung der Wirtschaft. Von Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wollte ich wissen, wie sich der Arbeitsmarkt in Deutschland im Schatten der Corona-Krise weiterentwickeln wird. Zunächst habe ich ihn aber nach seiner Prognose für das Bruttoinlandsprodukt gefragt.
Ja, man muss in der Tat davon ausgehen, dass Corona die schwerste Rezession der deutschen Nachkriegsgeschichte auslöst. Wir gehen im Moment von einem Minus von 8,4% des Bruttoinlandsprodukts aus. Das ist also nochmal deutlich schlechter als in der großen Rezession in der Weltfinanzkrise 2008-2009. Die Prognosen sind natürlich im Moment sehr unsicher, schon deshalb, weil man ja die weitere Virusausbreitung nicht kennt. Und daran hängt ja auch die Öffnung der Wirtschaft. Also das ist diesmal die große Unbekannte.
Im Jahr 2011 sank die Arbeitslosigkeit in Deutschland unter die Marke von 3 Millionen Menschen. Das war das erste Mal seit 20 Jahren. Und dieser Zustand hielt dann fast 10 Jahre an. Ist jetzt, Herr Weber, angesichts der Corona-Krise zu befürchten, dass das Geschichte ist? Werden wir wieder die Marke von 3 Millionen Arbeitslosen überspringen?
Das wird wohl leider nicht vermeidbar sein, dass wir die Marke von 3 Millionen Arbeitslosen wieder überschreiten. Wir haben zwar einen sehr robusten Arbeitsmarkt, muss man sagen. Also der Arbeitsmarkt ist in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, von der Konjunktur deutlich unabhängiger geworden. Also der bricht nicht immer sofort zusammen, wenn bei der Konjunktur mal eine Schwächephase auftritt. Aber wir reden diesmal halt nicht von einer Schwächephase, sondern wir reden von einem massivsten Einbruch. Da kann man nicht damit rechnen, dass der Arbeitsmarkt ungeschoren davonkommt. Also über 3 Millionen Arbeitslose werden wir haben. Aber wir sehen, die Kurzarbeiterzahlen zum Beispiel, die steigen sehr viel höher, sehr, sehr viel höher als die Arbeitslosenzahlen. Und das zeigt schon, dass ja viele Betriebe doch offensichtlich bereit sind, ihre Beschäftigten auch zu halten und eben nicht zu entlassen.
Welche Branchen werden von der Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Krise in nächster Zeit besonders stark, welche weniger stark betroffen sein?
Also besonders stark, da kann man einige finden, weniger stark, da wird es schon schwieriger. Und das liegt an der Natur dieser Krise. Wir kennen das aus Rezessionen, dass die Industrie stark betroffen ist. Ganz einfach, weil der Exportsektor stark an der Weltkonjunktur hängt. Und das ist auch diesmal so. Der Welthandel ist ja wirklich zusammengebrochen. Also wir haben eine klare Industrierezession und die Industrie ist ja auch schon seit fast 2 Jahren im Abschwung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber es sind diesmal eben viele weitere Branchen betroffen. Das Verkehrswesen zum Beispiel, gerade der Luftfahrtbereich, da gab es ja fast minus 100%. Oder die ganzen Dienstleistungsbereiche im öffentlichen Leben, Einzelhandel, Gastronomie und so weiter. Also wir haben diesmal wirklich eine sehr, sehr breite Betroffenheit und deswegen fällt diese Rezession eben auch so schwer aus.
Autoindustrie, Maschinenbau, Chemie- und Pharmaindustrie sind wichtige Branchen für die deutsche Wirtschaft. Werden die gleichmäßig vom Stellenabbau getroffen oder gibt es da Unterschiede?
Also in der Industrie, da hat man sehr gute Erfahrungen mit dem Instrument Kurzarbeit. Da ist man sehr routiniert, man weiß, wie man das einsetzt, auch in Kooperation mit dem Betriebsrat. Von daher erwarten wir, dass dieses Instrument dort sehr stark genutzt wird. Die Autoindustrie hat es jetzt mit Sicherheit besonders stark getroffen. Da gab es ja auch wirklich einen Monat kompletten Produktionsstopp. Andere sind ebenfalls betroffen, wahrscheinlich etwas weniger. Wir würden trotzdem davon ausgehen, dass hier aber Probleme auftreten, und zwar nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des strukturellen Wandels, der ohnehin im Gange war. Also die Digitalisierung, der ökologische Umbau der Wirtschaft, Stichwort E-Mobilität. Auch dadurch wird ja sich viel ändern und es besteht großer Anpassungsbedarf. Und das ist eine zusätzliche große Herausforderung, die da auf diese Branchen zukommt.
Die Corona-Krise fällt zusammen mit einem technischen Wandel in vielen Branchen. Stichwort Digitalisierung und in der Autoindustrie der technische Umbruch bei den Antriebsarten. Führt das auch dazu, dass aktuell stärker höher qualifizierte Beschäftigte von Arbeitslosigkeit bedroht sind als früher?
Was wir sehen erst in der Corona-Krise ist nicht unbedingt, dass die wirklich Hochqualifizierten wesentlich betroffen sind. Die sind noch am wenigsten betroffen, unter anderem ja auch, weil sie viel, viel mehr Heimarbeit machen können als die anderen. Aber was wir sehen ist, in der Vergangenheit, da ist immer die Arbeitslosigkeit niedrig qualifizierter gestiegen. Und zwar bis auf über 25% über verschiedene Rezessionen. Aber der technologische Wandel jetzt, Wirtschaft 4.0 zum Beispiel, das betrifft vielmehr auch den mittelqualifizierten Bereich. Also da müssen wir ein ganz starkes Auge drauf haben, denn unsere Achillesferse, die lautet Verfestigung von Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wird jetzt steigen, aber normalerweise kann man sie nach einer Rezession auch wieder abbauen. Aber wenn sie sich verfestigt, weil der Wandel, weil die Anforderungen über die Menschen hinwegziehen, Qualifikationen veralten, Arbeitserfahrung veraltet, dann wird es richtig kritisch. Also da müssen wir wirklich ganz gezielt und intensiv in Qualifizierung investieren, damit eine solche Verfestigung, die fast immer in Deutschland in Rezessionen aufgetreten ist, eben diesmal nicht auftritt.
Das waren Einschätzungen von Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Damit geht HR Info Wirtschaft zum Thema der Arbeitsmarkt im Schatten der Corona-Krise zu Ende. Sie finden die Sendung auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dieter Reck. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.